Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Tobak, kann man sagen. Eine kleine Frage an Bernhard. Hast du, wenn du dich an so ein Buch ranmachst, deine Philosophie, wie du eine Übersetzung machst?
Eine Philosophie zu haben, wär falsch. Man muss an jedes Buch, an jeden Autor so rangehen, wie er sich einem präsentiert. Also man muss sich in den Text, in die Schreibweise des Textes hineinspüren und das dann auch wiedergeben. Das ist zum Beispiel, manche Bücher werden von 2 oder 3 Übersetzern gemeinsam übersetzt. Erstaunlicherweise merkt man meistens keinen Unterschied. Das ist, weil die Übersetzer in der Lage waren, sich in den Stil hineinzuführen. Philosophie habe ich schon. Ich möchte, ganz einfach, dass sich der Text rhythmisch anfühlt. Mhm. Und was mir sehr wichtig ist, wenn Dialog kommt, dann sollte ich der so anhören, wie wir miteinander reden.
Ja. Ja. Ein Wort noch zu der Illustration bzw. zum Illustrator von der deutschen Ausgabe des Ferrymans. John Howe hat dafür gesorgt. Er hat das Cover gemacht und er hat Zeichnungen innerhalb des Buches untergebracht. John Howe, wer ihn nicht kennt, war bei den Herr der Ringe Filmen von Peter Jackson und von dem Hobbit von Peter Jackson einer von 2 künstlerischen Leitern. Also man kann sagen, John Howe ist einer der wichtigsten Illustratoren des Werkes von John Ronald R. Tolkien. Dies noch als kleine Information. Chris, lass uns einsteigen ein bisschen in deine Geschichte und deinem Publikum ein bisschen eine Andeutung geben, was denn da erzählt wird.
Chris, could you please give us some hints what is being told in this book?
And I have a question. Eine der Hauptfiguren ist Janine, eine Lehrerin. Who is Janine, Chris?
Und eine Hauptfigur ist Janine. Wer ist das eigentlich?
Wir können das auch auf Chinesisch. Passen Sie auf. Who is Janine?
So we begin the story with this woman Janine, who is 8.5 months pregnant and has broken off with the guy who is the father of her child, and she's in the middle of a medical emergency, and unfortunately she loses her baby, and for a brief moment she actually dies herself.
Als wir Janine am Anfang des Buches begegnen, ist sie im 9. Monat schwanger. Das Kind stammt von einem Mann, von dem sie sich getrennt hat. Und sie befindet sich mitten in einem medizinischen Notfall. Sie verliert das Kind. Und in diesem Moment, während sie das Kind verliert, stirbt sie selbst, allerdings nur für einen kurzen Moment. Aber einen kurzen Moment ist sie tot.
And what happens then?
Well, while she's in that moment of death, she encounters the actual Charon, the ferryman of the River Styx from Greek mythology, she has the coins. She finds that she has the coins in her pockets in this weird afterlife, and she's supposed to give him the coins so she can go on to death, but instead she throws the coins into the river. She refuses to cross and goes back to living, and the ferryman is both furious and fascinated by this and intrigued by her, so much so that he follows her back to our world.
In diesem kurzen Moment, in dem sie tot ist, begegnet sie dem Fährmann. Der Fährmann ist Charon, der Fährmann aus den griechischen Sagen, der die Toten aus dieser Welt ins Jenseits über den Fluss Styx rudert. Dem Fährmann gibt man als Lohn einige Silbermünzen. Die haben die Griechen den Toten früher unter die Zunge gelegt. Janine findet diese Münzen, bei ihr sind es 3, in der Tasche ihres Rocks. Und der Fährmann fordert sie von ihr, aber sie weigert sich, ihm diese Münzen zu geben. Sie schleudert sie weg und sie entscheidet sich damit gegen den Tod und für das Leben. Der Fährmann hat sowas noch nie erlebt. Er ist so fasziniert von dieser Frau, die es wagt, das zu tun, sich ihm zu verweigern, dass er beschließt, ihr in unsere Welt zu folgen.
Das ist die Ausgangssituation. Janine also fortan in Schwierigkeiten wegen des Fährmanns der antiken Sagengestalt, die ihr nachstellt. Der Horror beginnt, nimmt seinen Lauf. Ich will mal nachfragen, antike Sagengestalt, Charon auf dem Styx seine Arbeit tut. Chris, welche Rolle spielen denn solche Elemente aus der Mythologie für dein Schreiben, für dich?
So, since Greek is a figure, Charon is a figure from Greek mythology. What kind of role do mythical themes and figures play in your writing?
I'm always fascinated by folklore and mythology. I've been writing about it in some way, shape, or form in most of my work throughout my career. One of the reasons I'm so fascinated by it is because I tend to write about these mythological things that require worship or belief in order to continue to exist, and that's the case with Charon here. I heard said not too long ago that mythology is just religion nobody believes in anymore. And I find it tragic and terrifying that there are these creatures who are trying to hold on and stay alive by getting people to believe in them.
Die mythologische Gestalten finden sich in fast meinem gesamten Werk. Sie faszinieren mich, weil ihre Funktion... mythologische Gestalten sind etwas, um zu existieren, brauchen sie Menschen, die an sie glauben. So hat jemand gesagt, Mythologie ist wie Religion, an die heute keiner mehr glaubt. Und wenn ich diese Figuren dann in mein Werk einfließen lasse, dann fasziniert mich die Idee, dass also die Figuren brauchen jemand, der an sie glaubt. Und das versuchen sie dann zu erreichen. Also sie suchen nach Gläubigen sozusagen. Und so ist es auch in diesem Buch.
Und bei dem Fährmann ist es dann so, dass diese Horrorgestalt aus der Unterwelt dann eintritt in die Welt von Janine. Und das ist natürlich eine normale Alltagswelt. Amerikanisch spielt in Vororten von Boston. Und ich will fragen, Chris, welche Funktion hat so eine normale Alltagswelt für einen Horrorroman für dich beim Schreiben?
The novel, the setting of the novel is in the everyday middle class world in the vicinity of Boston. What kind of role does this everyday world play for the book and for your writing?
I think it's really important when you're trying to get people to believe in the supernatural. In a case like this, and if you're trying to get them to feel afraid, that you try to connect to the real world and to real characters to give them something that feels familiar, people who feel familiar, like you could actually have met them, because it's how you connect emotionally with the story, with their lives, and with maybe being scared for them.
Wenn man über das Übernatürliche schreibt, so ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, die Geschichte zu verankern in unserer Welt, in einer Welt, die der Leser, die wir alle kennen, dass da Figuren, Personen auftreten, denen wir selbst im normalen Leben begegnen könnten. Und dadurch können wir uns mit der Geschichte und mit den Gestalten identifizieren. Und wenn ich jemand Angst machen will, dann ist es wichtig, dass er sich in dieser vertrauten Umgebung befindet.
Lassen Sie uns das Aggressionspotenzial des Fährmanns jetzt ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Diese Figur hat nicht nur die Kraft, US-amerikanische Autoren auf Skype-Übertragungen unkenntlich zu machen mit Hilfe der Sonne. Er macht auch Janine, wie gesagt, der Hauptfigur in The Ferryman, das Leben schwer. Ich bitte den Übersetzer der deutschen Ausgabe, Bernhard Kleinschmidt, uns eine kleine Passage zu lesen. Dauert so 5 Minuten ungefähr. Wir erleben den Fährmann und wir erleben Janine. Und am Ende tritt dann auch noch David auf den Plan. Das ist der wichtigste Verbündete von Janine. Über den reden wir dann gleich noch mit Christopher Golden. Hoffentlich verbrennt er nicht. Bernhard Kleinschmidt, bitteschön.
Yes, Chris, I will read my passage now. Your passage,
please.
Actually.
Woo!
Ay. This was water spilling all over. Oh, water. We haven't talked about
Wasser
water.
Wasser spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Buch ja. auch. Das war er wahrscheinlich jetzt auch. Hoffentlich geht das zu Ende bald. Let's, Bernhard, lies.
Charon beugte sich tiefer über sie, also über Sarjanin, und sie spürte, wie seine Haare über ihr Gesicht strichen, wie seine kalten Lippen ihre Stirn berührten. Er küsste sie über beiden Augen. Seine Krallen glitten an ihrem Gesicht herab, an ihrem Hals und ihrem Nachthemd, dann fuhren die spindeldürren Finger an den Rundungen ihrer Brüste entlang. Es war wie jener Traum, aber es war kein Traum, sie empfand kein Verlangen nach Charon. Der Krampf in ihrem Bauch drückte Furcht aus, keine Begierde. Über ihr, ganz nah, bohrte der Blick jener schwarzen, lodernden Augen sich in sie hinein. Aus ihrem rechten Auge quoll eine Träne und rann warm an ihrem Gesicht herab. Nein, flüsterte sie leise. Sie konnte sprechen, sie konnte weinen, sie konnte sich bewegen. Mit einem Schrei streckte sie die Hände aus, um Charon wegzustoßen. Unter ihrer Berührung fühlte sein Gewand sich wie feuchtes, glattes Moos an. Sie schauderte vor Ekel, als sie vom Bett fiel, aufstand und rückwärts taumelte, um Abstand von ihm zu gewinnen. »Mein Gott, was bist du nur?« stieß sie mit rauer Stimme hervor. Ihre Brust hob und senkte sich vor Panik. Doch sie wusste, was er war. So unmöglich es auch war, sie wusste es. Charon richtete sich zu seiner ganzen Größe auf. Zum ersten Mal wurden seine riesigen, schwarzen Pupillen kleiner, während die feurigen Iriden sich ausdehnte. Sein Körper leuchtete noch immer vom infernalischen Licht seiner Laterne, während er seinen langen Zeigefinger ausstreckte, um anklagend auf sie zu deuten. »Du gehörst mehr zu mir als an diesen Ort, und bald wirst du bei mir sein. Deine wenigen Getreuen werden nur leiden, wenn sie sich zwischen uns stellen sollten.« Die Stimme klang wie der Schrei eines Ertrinkenden. Janine presste den Rücken an die Wand des Schlafzimmers. Sie saß in der Falle. Ein Summen durchbrach das Knistern der übernatürlichen Energie im Raum und damit die surreale Spannung, die zwischen ihnen beiden herrschte. Janine musste mehrfach blinzeln, bevor es ihr gelang, den Blick von Charon abzuwenden. Sie konzentrierte sich auf das Geräusch und versuchte, es einzuordnen. Die Türglocke. Es war bald 1 Uhr morgens, doch unten stand jemand vor der Tür und läutete, damit sie ihn heraufließ. Erneut ertönte das Summen. Charon knurrte leise und griff in sein Gewand, um die Laterne hervorzuholen. Der Käfig aus Eisen und Glas konnte kaum die grüne Flamme im Innern bezähmen, die aufloderte, als hätte sie darauf gewartet, wieder frei zu sein. Die Glocke summte zum dritten Mal. Während Janine zur Tür lief, versuchte sie, die Furcht abzuschütteln, die auf ihr lag wie morgendlicher Frost. Hauptsache, sie floh jetzt aus diesem Zimmer, in dem der feuchte Nachhall des Fährmanns in der Luft zu hängen schien. Ihr Blick zuckte nach links und rechts, auf der Suche nach irgendwelchen Anzeichen dafür, dass Charon sich noch in der Wohnung befand. Nervös fuhr sie sich mit der Hand durch die Haare und stellte fest, dass diese tatsächlich feucht waren. Dort hatte Charon sie berührt und nun waren ihre Haare so feucht, als hätte sie gerade unter der Dusche gestanden. Angewidert von der Erinnerung an seine Anwesenheit, blickte sie im trüben Licht des Flurs an sich herab und sah, dass auch die Vorderseite ihres Nachthemds feucht war, da, wo er sie betastet hatte. »Meine Güte«, flüsterte sie. An der Tür angelangt, drückte sie die Sprechtaste. »Wer ist da?«, fragte sie mit brüchiger Stimme. »Hallo, Entschuldigung, dass ich dich geweckt habe. Darf ich hochkommen?« »David.« Sie schlug die Hand vor den Mund und spürte, wie etwas in ihr zusammenbrach. »Oh, Gott sei Dank«, flüsterte sie und zuckte zusammen, weil der Klang ihrer eigenen Worte in der dunklen Wohnung sie erschreckte.
Christopher Golden, The Ferryman, gelesen von Bernhard Kleinschmidt. Dankeschön. Chris, eine Frage, wer ist David? Who's David?
So David is not the guy who was the father of her child, of Janine's child, but the man she was involved with before that. And they, you know, they had their problems, but they were in a good relationship, and she ended up breaking it off. When this happens to her, it's David that goes to her. When he finds out about it, he goes to her, and he wants to do his best to help her through it.
David ist nicht der Vater des Kindes, das sie am Beginn des Buchs verliert, sondern er ist ihr früherer Freund. Die hatten eigentlich eine ganz gute Beziehung, aber sie hat diese Beziehung beendet, um sich diesem anderen Mann zuzuwenden. Und in dem Moment, aber David liebt sie noch immer, und in dem Moment der Katastrophe, in dem Moment, wo sie ganz alleine ist, ist er es, der sich um sie kümmert und der ihr hilft, wieder auf die Beine zu kommen.
Und David arbeitet als Lehrer in einer katholischen Schule. Dort hat er einen Arbeitskollegen, einen Priester, Hugh Charles. Ich will Chris fragen, ist das ein Zufall, dass zwei Verbündete von Janine auf einer katholischen Schule arbeiten?
David is is teaching at the Catholic school, where one of his colleagues is Father Charles, a priest. Is it just coincidence that this part of this book plays in a Catholic school?
No, I actually went to Catholic school for 12 years. And although I no longer consider myself a Catholic, I have known people in the clergy for whom I have great respect, including the chaplain at my high school. Father Charles is based on that man. He was very, as a person, he was very open and wise and knowledgeable. And so, Father Charles is based on him. And I think that that religion, it provides a perspective to look at this Greek mythology with too. As I said, you know, like modern mythology versus ancient mythology.
Ich bin selbst 12 Jahre auf eine katholische Schule gegangen, und dort habe ich einen Lehrer, einen Priester kennengelernt, der mir sehr imponiert hat, weil er einerseits offen war, andererseits sehr viel Wissen hatte und weil er nachgedacht hat. Und auf diesen Lehrer von mir ist die Figur des Father Charles in der Geschichte aufgebaut, eine positive Gestalt in diesem Buch. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben ja über die griechische Mythologie, über diese alten mythologischen Gestalten gesprochen, und die Religion, also in dem Fall die katholische Religion, die bietet eine heutige Perspektive auf diese alten mythologischen Gestalten. Und ich finde, es ist wichtig, wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, dass wir eine bestimmte Perspektive, einen Blickpunkt haben. Und der ist eben hier aus der Sicht der Kirche.
Ja, möglicherweise noch mehr als das, weil es ja darum geht, den Fährmann zu bekämpfen als Feind. Kann er sozusagen das Wissen von Katholiken um ja, Dämonen, Engel, das Supernatural, das Übersinnliche auch helfen? Ist Father Hugh Charles the strongest weapon Janine has?
I think Janine is her own strongest weapon, okay. By far. But Father Charles is helpful to her in the sense that he is so knowledgeable and so open, you know, willing to look at, he's willing to accept the things that they're claiming.
Ja, Bastians Frage war, ob Father Charles die stärkste Waffe ist, die Janine gegen den Fährmann hat. Und Christopher Golden meint, nein, Janine ist bei weitem selbst ihre eigene stärkste Waffe. Aber Father Charles kann ihr eben dabei helfen, weil er einerseits durch sein Wissen und seine Weisheit und andererseits, weil er offen für die Dinge ist, und so kreativ auf die Dinge eingehen kann.
Letzte Frage zum Fährmann, Chris. Es tauchen jede Menge tote Leute auf in dem Roman, alle aus dem Leben von David. Was hat es denn mit diesen Toten auf sich?
There are a couple of dead people turning up in this novel. They're all from the previous life of David. What about these people?
Well, you know, the ferryman looks at David as a competing suitor in some ways. And this is sort of one of the weapons that he has, is the ability to see our secrets, to see our regrets. And we all have them, you know, and those things represent, you know, what happens when someone is able to make you face your past, your secrets, your regrets, and to find out if you have the strength to face them yourself.
Der Fährmann sieht David als eine Art Verehrer, der mit ihm konkurriert um die Liebe von Janine. Und er benutzt hier eine Schwäche oder eine potenzielle Schwachstelle, die wir alle haben, nämlich dass wir alle Geheimnisse haben und Dinge, die wir bereuen. Und das sind diese Gestalten aus dem früheren, also diese Toten, die David früher kannte. Und die Aufgabe, die sich hier David stellt, ist, wie wird er mit diesen Gestalten aus seinem Leben, wo er die Begegnung mit ihnen hat er bisher noch nicht verarbeitet. Und inwieweit ist er in der Lage, mit diesen Gestalten jetzt umzugehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen?
Und dann neigt sich unsere halbe Stunde auch schon fast wieder dem Ende zu. Soweit so viel zum Fährmann, The Ferryman von Christopher Golden. Ich habe noch eine Frage an dich, Chris, abschließend. Welches Projekt hast du gerade abgeschlossen und was können wir erwarten von dir 2018?
Last question, Chris. Which project have you just finished and what can we expect from you next year?
My next novel is just about to come out. It's called Ararat. It involves, here I have it there. It involves a mountain in Turkey and what might be Noah's Ark and a demon. And I'll leave it at that. And then I've just finished a new epic fantasy that will be out next year with my friend Tim Levin, which is called The Blood of the Four, the number four. Okay. And it's set in a total fantasy world, but it's all very epic in that Game of Thrones kind of way.
Ich fange mit dem zweiten Buch an. Also nächstes Jahr kommt ein Buch heraus, das ich zusammen mit meinem Freund Tim Levin geschrieben habe. Das ist eine epische Fantasie, so ähnlich wie Game of Thrones. Das nächste Jahr. Das Buch, was er gezeigt hat, heißt Ararat. Ararat ist der Berg im Norden der Türkei, wo der Bibel gemäß die Arche Noah gelandet ist. Und genau dieses Thema, die Arche Noah, greift dieser Roman auf. Nur, dass sich in dieser Arche dann ein Dämon befindet.
Christopher Golden, thank you very much joining Leipzig Book Fair. This is your audience. This is your applause.
Thank you all for coming. Thank you so much. I hope you enjoy the book.
Ganz lieben Dank auch an Bernhard Kleinschmidt, den Übersetzer der deutschen Ausgabe und Übersetzer meiner wirren Konfusion.
Bastian Wirtsjoch, Top-Moderator, bekannt durch Funk und Fernsehen.
Der jetzt Feierabend hat. Meine Damen und Herren, Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Und wenn Sie Lust haben, Bernhard Kleinschmidt noch kurz zu sprechen, er hat auch die Möglichkeit, vielleicht eine kleine Signatur abzuliefern in den Ferryman, dann treffen Sie ihn hinter dieser roten Wand. Danke für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Ihnen. Viel Spaß noch, viel Spaß beim Lesen. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Thank you. Thank you. Thank you, Olaf.
Thank you, Chris. You did very well.
Thank you, Bernard. Thank you, Bastian.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.